Bevor wir in die Kritik einsteigen und alles Weitere, erstmal vielleicht eine kurze Inhaltsangabe für alle, die die Antisemitismus-Resolution nicht gelesen haben. Was steht denn da in deinen Worten drin?
Also stehen da sehr viele, zunächst auch sehr viele sinnvolle Dinge drin. Also die Resolution hat ja die Absicht, eben jüdisches Leben in Deutschland zu schützen, jetzt in einer Zeit, in der es besonders bedroht wird. Und die Resolution erwähnt sehr knapp auch die Bedrohung von rechtsextremer Seite, fokussiert sich dann aber stärker auf die Bedrohung von islamistischer Seite, also von antizionistischer, palästinensolidarischer Seite. Von dieser Seite aus geht ja auch sehr viel Bedrohungspotenzial ja aus seit dem 7. Oktober. Also die Zahlen an Vorfällen, an antisemitischen Vorfällen sind seitdem massiv gestiegen. Das hat ja die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus bundesweit dokumentiert. Auch Straftaten sind massiv gestiegen. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass der Bundestag da eine Resolution erlässt. Und viele Aspekte sind da auch sehr, sehr sinnvoll, die sich darin befinden. Also beispielsweise, dass jetzt Gedenkstätten und Erinnerungseinrichtungen stärker finanziell gefördert werden sollen, dass das Gedenken an die Shoah gefördert werden soll. Die Resolution hat auch beschlossen, keine Organisationen mehr zu fördern, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen oder die BDS-Bewegung unterstützen, die nach eben der angewandten IRA-Definition als antisemitisch bewertet wird. Das sind auch Punkte, die wir beispielsweise vorbehaltlos unterstützen würden. Also auch die Sicherheit von Jüdinnen und Juden soll stärker gewährleistet werden durch einen verstärkten Polizeischutz und dergleichen. Die Hamas wurde von der Bundesregierung verboten. Das wird hier ausdrücklich gut geheißen. Das ist definitiv auch eine sinnvolle Bestimmung in der Resolution. Zudem sollen noch die Antisemitismus-Skandale in den vergangenen Jahren aufgearbeitet werden. Da gab es ja einige, also auch schon vor dem 7. Oktober, wie die Documenta 15 in Kassel, diese Kunstausstellung, wo dann viele antisemitische Kunstwerke gezeigt wurden. Es sollen zudem auch speziell an Hochschulen Antisemitismusbeauftragte eingestellt werden, weil seit dem 7. Oktober hat sich dann der Antizionismus dann vor allem auch in den Hochschulen breit gemacht. Auch hier in München gab es ein Protestcamp von antizionistischer Seite direkt vor der Uni. Und es kam von da auch häufiger zu Angriffen, also verbalen Angriffen, vereinzelt auch tätlichen Angriffen auf Jüdinnen und Juden auch oder auch einfach auf UnterstützerInnen der protzionistischen Sache. Also das sind dann alles Bestimmungen, die sich in dieser Resolution befinden, die grundsätzlich absolut sinnvoll sind und unterstützenswert sind, weil sie, also wenn man sie umsetzen würde, dazu beitragen würden, jüdisches Leben stärker zu schützen, jetzt in einer Zeit, in der es eben besonders bedroht ist.
Bevor wir zu eurer Kritik kommen, möchte ich erstmal so die Kritik insgesamt fassen und von den verschiedenen Seiten her fragen. Als Bündnis gegen Antisemitismus beschäftigt ihr euch ja intensiv mit dieser Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, also Antisemitismus. Aus dem Umfeld der BDS-Kampagne oder damit sympathisierenden Kreisen, aber auch aus Reihen der sogenannten jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost, wurde behauptet, die Resolution würde Jüdinnen und Juden eher gefährden, als sie jüdisches Leben schützen würde, was ja eigentlich die Intention der Resolution sei. Zunächst einmal eine kurze Einschätzung der erwähnten Kräfte und ihren Stellenwert in der Diskussion um Antisemitismus und anschließend die Frage, schadet die Antisemitismus-Resolution Jüdinnen und Juden tatsächlich mehr, als sie ihnen nützt bzw. nutzen wird?
Naja, das Problem ist die jüdische Stimme für gerechten Frieden Nahost, die du beispielhaft genannt hast. Das ist eine Gruppe, die sich selbst ja, wie der Name schon sagt, so als eben als eine dezidiert jüdische Stimme inszeniert. Das Problem ist nur, es ist nicht bekannt, wie viele Mitglieder diese Gruppe tatsächlich hat. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl sehr, sehr überschaubar ist. Und gerade so eine Gruppe inszeniert sich eben als eine Art alternative Stimme zu den jüdischen Gemeinden, die breite Mehrheit der Jüdinnen und Juden in Deutschland jedoch vertreten und hat aber selbst aber auch oft problematische Positionen. Also der 7. Oktober, der Pogrom des 7. Oktober wurde durchaus zelebriert von der jüdischen Stimme. Also es wurde durchaus als ein Akt des Widerstands und dergleichen glorifiziert, obwohl es einfach ein, wie sondern es war als ein antisemitisches Massaker. Und bis heute weigert sich die jüdische Stimme, den 7. Oktober zu verurteilen oder sich davon zu distanzieren. Und angesichts dessen, dass eben am 7. Oktober 1200 Menschen ums Leben gekommen sind, gezielt auch Zivilistinnen abgeschlachtet wurden und dass diese Gewalt häufig eben auch Frauen betraf dort, die dann auch vergewaltigt wurden massiv. Also vor dem Hintergrund ist es halt einfach nur zynisch, diesen Gewaltausbruch als einen Akt des Widerstands zu zelebrieren. Und das diskreditiert in meinen Augen die jüdische Stimme und andere Gruppen, die wie die jüdische Stimme im BDS supporten, in dem Diskurs. Also, und trotzdem, sie inszenieren sich eben als so eine alternative jüdische Stimme, als eine Alternative zu den jüdischen Gemeinden, die sie aber eben eigentlich nicht sind, aufgrund der ja mutmaßlich überschaubaren Anzahl ihrer Mitgliederzahl. Und deswegen ist es halt ein bisschen unsinnig, wenn jetzt eine jüdische Pluralität postuliert wird, um auch die sinnvollen Bestimmungen der Resolution zu kritisieren, weil die jüdischen Gemeinden und auch der Zentralrat der Juden, die eben die breite Mehrheit der Jüdinnen und Juden in Deutschland vertreten, die haben sich für diese Resolution ausgesprochen und das eben auch aus guten Gründen.
Da ist vielleicht auch zu nennen, dass die jüdischen Gemeinden wahrscheinlich eher nicht solche Holocaust-Vergleiche betreiben würden, wie sie von der Seite der sogenannten jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost betrieben wird, im Hinblick auf die militärische Reaktion Israels im Gazastreifen.
Es wäre mir nicht bekannt, dass die jüdischen Gemeinden, die das Vorgehen der IDF in irgendeiner Weise mit dem Holocaust vergleichen würden oder auch als Genozid bezeichnen würden. Das tun sie definitiv nicht, aber das ist genau die Rhetorik, die die jüdische Stimme und andere BDS-Gruppen benutzen. Also, dass in Gaza ein Genozid stattfinden würde, das ist da Common Sense und immer wieder finden sich dann auch in Gleichsetzungen mit der Shoah oder Gleichsetzungen der israelischen Regierung, man sicher aus guten Gründen kritisieren kann mit dem Nationalsozialismus. Und das ist natürlich auch völlig unterirdisch, eine Holocaust-Relativierung und ein weiterer Aspekt, der diese Gruppe in meinen Augen im öffentlichen Diskurs diskreditiert.
Aber nochmal zur Frage, schadet die Antisemitismus-Resolution Jüdinnen und Juden tatsächlich mehr, als sie ihnen nützt, beziehungsweise nutzen wird, wie von der Seite behauptet?
Ich denke in dem Sinne nicht, nein, sie wird die Jüdinnen und Juden nicht schaden. Dass die Argumentation von der jüdischen Stimme ist ja diejenige, dass die bestimmte Resolution Jüdinnen und Juden in ihrer Meinungsfreiheit beschränken würde, die Israel kritisieren würden oder dergleichen oder die israelische Regierung kritisieren würden. Und das halte ich auch für ein unsinniges Argument. Es wird ja durch die Bestimmung der Resolution an keiner Stelle irgendwie verhindert, dass die israelische Regierung oder das Vorgehen der IDF in Gaza kritisiert wird. Und kritisiert wird beides ja auch innerhalb der jüdischen Gemeinden. Kritisiert wird es auch in der israelischen Gesellschaft selbst massiv. Also sowohl die Regierung als auch die IDF. Also das alles wird in keinster Weise verhindert. Was halt verhindert werden soll, ist halt, dass halt eben antizionistischer Antisemitismus weiter um sich greift. Und vereinzelte Jüdinnen und Juden, die diesen antizionistischen Antisemitismus vertreten, fungieren hierbei halt als Token Jews, wie der American Jewish Committee das genannt hat, also als Feigenblatt dafür, damit andere antisemitische Bewegungen und Organisationen ihren Antisemitismus verbreiten können und sich vor Antisemitismusvorwürfen schützen können, indem sie sagen, seht hier ein Jude sagt das doch genauso wie wir. Das ist halt eine Strategie, die gibt es auch auf Seiten der extremen Rechten. Also die AfD hat beispielsweise auch sein Feigenblatt, die JAfD, die Juden in der AfD. Das ist dann auch ein überschaubares Häuflein an Jüdinnen und Juden, die sich der AfD angeschlossen haben und halt die Funktion in der Partei haben, die AfD vor Antisemitismusvorwürfen zu beschützen. Und ganz ähnlich ist eben auch die jüdische Stimme und dergleichen einzuschätzen. Also insoweit würde ich jetzt die Behauptung, die Bestimmungen, die ich vorhin genannt habe, der Resolution, würden Jüdinnen und Juden schaden. Das ist eine Behauptung, die kann ich nicht ernst nehmen.
Aus diesen Kreisen, also der jüdischen Stimme, BDS und so weiter, aber auch in weiteren Kreisen gibt es ja die Behauptung, die Antisemitismus-Resolution hätte einen starken bzw. zu starken Israel-Fokus und würde die Verhältnisse in Deutschland verkennen. Die eingangs erwähnte IRA-Antisemitismus-Definition schließt aber Kritik am Regierungshandeln Israel explizit nicht aus, sofern sie sich nicht von der Kritik an anderen Regierungen anderer Staaten abweicht. Also gehen die Vorwürfe trotzdem weiter. Die Resolution würde eine Kritik an Israels Regierungshandeln verunmöglichen. Manche sehen bisweilen die Meinungsfreiheit in Gefahr und warnen vor Autoritarismus. Deine Entgegnung auf diese Vorwürfe?
Also die Warnung vor dem Autoritarismus sehe ich nur in einem bestimmten Aspekt, soweit es eben die Einschränkung von Bürgerrechten, Grundrechten angeht. Das ist dann aber in einem anderen Passus, einem späteren Passus der Resolution enthalten. Und daran haben auch wir unsere eigene Kritik formuliert. Ansonsten, was jetzt die Bestimmungen in der Resolution angeht, also ich sehe hier, wie vorhin erwähnt, keine Gefährdung für die Meinungsfreiheit, keine Gefährdung dafür, israelisches Regierungshandeln zu kritisieren. Also da ist halt die Resolution sehr deutlich an der IRA-Definition orientiert. Also es wird in keinster Weise verunmöglicht, irgendwie die israelische Regierung zu kritisieren. Das ist weiterhin möglich. Es gibt eben nur Bestimmungen, die hätte ja gewährleisten sollen, das Existenzrecht Israels zu verteidigen, das Selbstverteidigungsrecht Israels und dergleichen. Und beides ist in meinen
Verteidigen
Augen
Sie auch.
wert. Und weil Jüdinnen und Juden haben ein Recht darauf, auf einen eigenen Staat, auf einen eigenen Schutzraum vor Antisemitismus, wo sie selber halt die Mehrheit stellen und nicht als Minderheit dem Wohlwollen einer nichtjüdischen Mehrheit ausgeliefert sind, so wie hier in Deutschland. Und das Argument, dass jetzt die Resolution die Verhältnisse in Deutschland verkennen würde, erschließt sich mir auch nicht, weil der Ausgangspunkt ist ja eigentlich die Situation hier in Deutschland. Also der Ausgangspunkt ist halt, dass halt die antisemitischen Vorfälle nach dem 7. Oktober dramatisch angestiegen sind und dass halt die Jüdinnen und Juden in Deutschland massiv bedroht werden. Und das ist der Ausgangspunkt für die Resolution. Es geht halt ganz dezidiert darum, hier Deutschland Jüdinnen und Juden zu schützen. Und sie werden eben angegriffen, auch weil sie mit der israelischen Regierung assoziiert werden, weil sie generell mit Israel assoziiert werden. Und letzten Endes liegt es ja auch im Interesse von Jüdinnen und Juden hier in Deutschland, ihren Schutzraum in Israel zu erhalten und zu bewahren. Denn wer weiß, wie sich die Situation in Deutschland entwickeln wird. Also die Möglichkeit ist ja durchaus da, dass wir es in 20, 30 Jahren hier mit einer AfD-Regierung zu tun haben beispielsweise. Und wenn jetzt so eine Regierung an der Macht wäre, ist es immer noch wichtig, dass es einen Staat wie Israel gibt, in dem dann die deutschen Jüdinnen und Juden dann flüchten können. Und deswegen ist in meinen Augen der Ausgangspunkt für die Resolution eindeutig die Situation in Deutschland und nicht etwa die Situation in Israel.
Die Kritik wird ja von vielen Seiten unterschiedlich artikuliert an der Antisemitismus-Resolution. Gab auch verschiedene Änderungseinträge, die in den Bundestag eingeflossen sind bzw. beantragt wurden. Bevor wir zur euren formulierten Kritik kommen, kannst du uns vielleicht darstellen, von welcher Seite es insgesamt überhaupt Kritik gab und diese anhand ihrer Inhalte kategorisieren und anschließend sagen, wo ihr euch mit eurer Kritik verortet?
Ja, die Kritik gab es, soweit ich das jetzt beobachtet habe, von ja, linker und liberaler Seite. Es gab auch Kritik von den Ampelfraktionen selbst, also vor allem von manchen Sozialdemokratinnen und manchen Grünen, die die Kritik formuliert haben. Also so wie ich sie gerade vorhin eben wiedergegeben habe, also diese Fokussierung auf die IRA-Definition wurde kritisiert. Kritisiert wurde, dass die Meinungsfreiheit untergraben würde bisweilen, also was dann schon eine etwas schärfere Kritik war. Oder dass eben der jüdische Pluralismus nicht hinreichend gewürdigt wird oder abgebildet wird oder dergleichen. Das sind so in der Regel die Kritik gewesen. Und prominent vertreten wurde diese Kritik beispielsweise von einigen WissenschaftlerInnen, die diese Kritik in einem FAZ-Artikel veröffentlicht haben. Das war schon ein paar Wochen vor der Abstimmung über die Resolution, also zu einer Zeit, als noch quasi über den Inhalt verhandelt wurde. Da waren dann eben einige prominente SozialwissenschaftlerInnen, wie Paula Villa, Braf oder Amina Sehi dann beteiligt.
Was war denn deren zentrales Anliegen?
Gab einmal eine Kritik daran, dass an der Fokussierung auf die IRA-Definition, da es auch andere Antisemitismus-Definitionen gibt. Diese WissenschaftlerInnen haben jetzt keine weitere Definition namentlich genannt. Zu denken ist aber an die Definition, die Jerusalem Declaration on Antisemitism, die JDA, die vor einigen Jahren in Reaktion auf die IRA-Definition erlassen wurde von einigen eher linken, linksliberalen SozialwissenschaftlerInnen, auch israelisch-jüdischen SozialwissenschaftlerInnen. Und diese JDA hat beispielsweise also vor allem die Stoßrichtung, die BDS-Kampagne ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen und indem sie sagt, dass Boykott gegen Israel nicht grundsätzlich antisemitisch werde. Das ist beispielsweise ein Punkt gewesen, den die WissenschaftlerInnen dann eben angemerkt haben in ihrem FAZ-Artikel. Und genau auch den Aspekt mit der jüdischen Pluralität findet sich da ebenfalls. Und später wurden dann einzelne Elemente dieser Kritik eben aufgegriffen von eher linken SozialdemokratInnen und linken Grünen, also vereinzelt. Und wurden dann eben entsprechend formuliert, teilweise auch verschärft formuliert. Kritik von Konservativen oder von der FDP, also rechtsliberale Seite, wenn man so will, ist mir tatsächlich nicht untergekommen. Das zumindest nicht öffentlich, habe ich dann irgendwo gefunden. Letztendlich hat ja sogar die AfD ja sich für diese Resolution, hat für die Resolution abgestimmt im Bundestag, obwohl in der Resolution sich ja auch ein Satz findet, in dem rechtsextremer Antisemitismus ebenfalls betont wird. Allerdings scheint das die AfD-Fraktion nicht davon abgehalten zu haben, sich für diese Resolution auszusprechen, mit Sicherheit aus instrumentellen Gründen. Also da braucht man jetzt nicht zu erwarten, dass die AfD hier sich wirklich irgendwie um jüdischen Schutz sorgen würde. Aber tatsächlich eine öffentliche echte oder konservative Kritik an der Resolution ist mir soweit nicht bekannt gewesen. Keine, die öffentlich formuliert worden wäre.
Da verortet ihr euch aber sicher nicht. Wo verortet ihr euch denn mit eurer Kritik?
Ja, ganz eindeutig auf der linken Seite. Also wir formulieren hier eine linke Kritik an der Resolution, und zwar betrifft sie eben einen bestimmten Passus, in dem repressive Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollen, wie es heißt. Und diese betreffen dann das Asyl- und das Staatsangehörigkeitsrecht und das Aufenthaltsrecht. Also die Formulierung bleibt sehr vage, aber ja, man muss nicht groß spekulieren, um darauf zu kommen, dass die Resolution damit darauf abzielt, dass AntisemitInnen der Aufenthalt in Deutschland oder der Flüchtlingsstaat oder gar die Staatsangehörigkeit entzogen werden soll. Und jetzt mal unabhängig von der Frage, inwieweit es überhaupt juristisch möglich ist, halten wir das einfach für hochproblematisch, weil dieser Passus richtet sich ja offensichtlich gegen AntisemitInnen mit Migrationshintergrund, also gegen Flüchtlinge oder Menschen, die hier geboren, aufgewachsen sind, eine Staatsbürgerschaft haben, eine deutsche Staatsbürgerschaft, aber deren Eltern nach Deutschland migriert sind beispielsweise. Wer davon nicht betroffen wäre, eindeutig nicht betroffen wäre, wären ja gerade rechtsextreme Antisemitinnen, ob jetzt bei der AfD oder bei der Rechten oder beim Dritten Weg. Das sind ja auch alle eindeutig antisemitisch, haben aber keinen Migrationshintergrund, auch keinen Flüchtlingsstatus. Sie werden aber von solchen Gesetzeslücken, die geschlossen werden sollen, wie es in der Resolution heißt, eben nicht betroffen, weil sie keinen Migrationshintergrund haben. Und daran haben wir eben unsere Kritik formuliert, eine unserer Auffassung nach antirassistische Kritik, weil eine solche Bestimmung, die hier zwischen Antisemitinnen mit Migrationshintergrund und Antisemitinnen ohne Migrationshintergrund unterscheidet, das ist einfach rassistisch unserer Auffassung nach und auch in vielerlei anderer Hinsicht hochproblematisch. Es ist auch so, dass wenn man jetzt das tatsächlich umsetzen würde, wie auch immer man das jetzt dann juristisch deichseln würde, würde man beispielsweise dann Antizionistinnen gerade mit einem palästinensischen Migrationshintergrund dann nach Israel und Palästina abschieben, wo sie dann dort vor Ort die Unwesen treiben würden. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man gerade aus einer linken Perspektive das Asyl, Recht auf Asyl und das Recht auf Freizügigkeit, auf Aufenthalt, wo auch immer man will, das sind universelle Werte, universelle Rechte, die für wirklich alle gelten. Und deswegen sind wir beispielsweise auch solidarisch mit Flüchtlingen, ganz unabhängig davon, welche politische Haltung sie haben. Das ist eben eine Kritik, die wir hier formuliert haben in der Resolution, die unserer Auffassung nach eine eindeutig linke und antirassistische Kritik ist. Und die hat uns dazu veranlasst hat, den offenen Brief zur Unterstützung der Resolution eben nicht zu unterschreiben. Ein weiteres Problem ist halt, wenn solche Gesetze dann erlassen werden, die dann aufgrund von Antisemitismus Bürgerrechte entziehen können, Grundrechte, das Recht auf Aufenthalt, das Recht auf Asyl. Wie ich vorhin gesagt habe, in 20, 30 Jahren haben wir es möglicherweise mit einer AfD-Regierung hier in Deutschland zu tun. Was wird dann die AfD dann mit solchen Gesetzen alles machen können? Die wird sie natürlich dann auch instrumentalisieren, um Menschen ihren Aufenthaltsstatus zu entnehmen oder sie abzuschieben. Das haben ja Teile der AfD ja Anfang des Jahres in aller Deutlichkeit artikuliert, wie die Korrektivrecherche ergeben hat, dass die AfD plant ja im Falle einer, ich nenne es mal Machtergreifung in Anführungsstrichen, ja Deportationen. Und diese Deportationen würde effektiv dann ja auch Jüdinnen und Juden möglicherweise betreffen, weil ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung in Deutschland selbst einen Migrationshintergrund hat, was viele nicht wissen. Also gerade aus diesen Gründen finden wir diesen Passus in der Resolution wirklich hochproblematisch. Und Man kann jetzt spekulieren, auf wessen Mist es gewachsen ist, ob jetzt vielleicht auf den der Union oder der FDP. Ja, letzten Endes machen sich ja alle Fraktionen, die Resolution in der Form unterstützen, ja mitverantwortlich letzten Endes dafür, für diesen rassistischen Passus.
Wie könnte denn eine Resolution eurer Ansicht nach aussehen, die eben keine Angriffe auf beispielsweise Asyl- und Bleiberecht offen hält? Du hast es ja schon erwähnt, die RIAS-Statistiken belegen ja auch einen explosionshaften Anstieg an antisemitischen Taten bei Menschen mit Migrationsgeschichte, wie auch bei Linken, wie aber auch bei Rechtsextremen. Ohne das Narrativ des importierten Antisemitismus zu nähern, das beispielsweise durch Fälle wie Hubert Aiwanger und vor allem der Umgang damit in der Folge, also Anstieg seiner Popularität, widerlegt werden, muss ja ein Umgang damit gefunden werden. Ich weiß, das ist vielleicht keine leichte Frage, aber vielleicht willst du es ja trotzdem versuchen. Welchen Umgang mit Antisemitismus würdet ihr begrüßen und würdet ihr in den verschiedenen Milieus und den verschiedenen Formen des Antisemitismus auch entsprechende Unterschiede im Bekämpfen machen? Oder wie sieht es eurer Vorstellung nach aus?
Also zum einen hat ja die Resolution da eben sehr, sehr viele sinnvolle Bestimmungen, die wir so auch unterstützen würden. Also um die Resolution besser zu machen, wäre schon mal ein erster Schritt, da diesen Passus einfach ersatzlos zu streichen. Den braucht es nicht. Und es ist natürlich eine schwierige Frage, wie man jetzt den Antisemitismus in migrantischen Kreisen angeht. Also das betrifft dann halt politische Maßnahmen, die die verstärkte Integration von Menschen mit Migrationshintergrund betrifft. Also es braucht eine bessere, verstärkte soziale Absicherung, es braucht eine bessere Bildungspolitik und dergleichen. Das sind natürlich alles Fragen, die sich jetzt die Bundespolitik anwenden müsste. Aber dann wären vielleicht auch Aspekte vorhanden gewesen, die man in der Resolution hätte erwähnen können, um halt Menschen aus muslimischen Milieus dann stärker zu integrieren, besser abzuholen, ihre Lebenssituation zu verbessern, um dadurch den Nährboden für antisemitische Ansichten quasi zu entziehen, in Trocken zu legen. Dergleichen Bestimmungen finden sich tatsächlich in der Resolution auch nicht. Zumindest habe ich jetzt keine gefunden, die in eine derartige Richtung gehen. Aber das wäre meiner Auffassung nach dann natürlich auch ein komplizierteres, aber möglicherweise dann auch nachhaltigeres Verfahren, um diesen Problemen zu begegnen, als jetzt einfach abzuschieben.
Kommen wir so langsam zum Ende. Noch eine Frage. Die Resolution, du hast es auch schon erwähnt, hat trotz ihrer von dir artikulierten Schwächen viele BefürworterInnen. Außer der eingangs erwähnten Unterstützung aus der Zivilgesellschaft, vor allem im Raum Bayern, auf die ihr euch ja bezogen habt, aber trotzdem die nicht unterschrieben habt, begrüßen ja in einem Papier der Werteinitiative schon vor der Erlassung der Resolution bzw. dem Abstimmen für diese Resolution. Und die Werteinitiative bitte nicht verwechseln mit der Werteunion, das sind unterschiedliche Organisationen. Die Werteinitiative hat ein Papier zur Unterstützung verfasst, das durch sehr viele jüdische Organisationen und Gemeinden unterzeichnet wurde. Unterstützen vor allem auch viele jüdische Menschen diese Antisemitismus-Resolution, in Anführungsstrichen böse Stimmen, die auch in der gesamten Debatte um den palästinensisch-israelischen Konflikt den prozionistischen Stimmen Rassismus vorwerfen, tun dies auch bei den ganzen Organisationen, die sich für die Resolution aussprechen. Wie bewertest du diese Vorwürfe, die behaupten, jüdische Organisationen bis auf explizit antizionistische würden rassistisch handeln?
Das ist ein bodenloser Vorwurf, eigentlich ziemlich frecher Vorwurf. Also wir reden hier von jüdischen Gemeinden, die eben die breite Mehrheit der Jüdinnen und Juden in Deutschland repräsentieren, die ja selbst von antisemitischen, rassistischen Angriffen und Diskriminierungen betroffen sind. Ihnen dann Rassismus vorzuwerfen, weil sie eine Resolution unterstützen, die ihre Situation verbessern würde in Deutschland, halte ich für absolut frech und bodenlos. Dass vor dem Hintergrund, dass wir selber diesen benannten rassistischen Passus kritisieren, wir haben ein absolutes Verständnis, dass jüdische Gemeinden sich in der breiten Mehrheit für die Resolution aussprechen. Und ich sehe da auch letztendlich ein Kommunikationsdefizit von linker Seite, dass halt große Teile der politischen Linken in keinem Dialog zu den jüdischen Gemeinden stehen und deswegen wohl auch nicht nachvollziehen können, welche Sicherheitsbedürfnisse und welche Ängste und Sorgen in den jüdischen Gemeinden angesichts der aktuellen Lage vorhanden sind. Also deswegen schließen wir auch in unseren Artikel mit dem Appell an die politische Linke, stärker in einem Austausch zu treten mit den jüdischen Gemeinden und mit dem Zentralrat der Juden, um sich stärker zu sensibilisieren für ihre Sorgen und Nöte. Und das ist halt eine riesengroße Lücke, die offensichtlich in der politischen Linken vorhanden ist, dass dieser Dialog und dieses Verständnis und diese Empathie für die jüdischen Gemeinden nicht vorhanden ist. Und anders kann ich es mir nicht erklären, dass dann Leute aus dem linken Lager dann Jüdinnen und Juden Rassismus vorwerfen, wenn sie nicht die eigene politische Position in Bezug auf den Nahostkonflikt vertreten und eine Resolution unterstützen, die ihren Schutz stärken würde. Aber ich finde diesen Rassismusvorwurf gegen jüdische Gemeinden wirklich absolut unterirdisch und indiskutabel.
Also ein klarer Appell an sich linkspolitisch verordnete Menschen zum Handeln und sich ja über speziell vielleicht über israelbezogenen Antisemitismus zu informieren und in den Austausch mit den jüdischen Gemeinden zu gehen. Das formulierte Andreas vom linken Bündnis gegen Antisemitismus München. Wir sprachen über die Kritik an der Antisemitismus-Resolution, die im Bundestag beschlossen wurde, von ihrer Seite. Aber auch über die Kritik, die von anderer Seite artikuliert wurde, aber auch über die Antisemitismus-Resolution an sich, welche Vorteile sie trotz der vielen Kritik hat, aus der Sicht von linken Bündnis gegen Antisemitismus München, aber auch von vielen jüdischen Gemeinden und Organisationen. Vielen Dank, Andreas, für das spannende Gespräch.
Vielen Dank auch.